Ich freue mich riesig, Sie heute begrüßen zu dürfen, Herr Schneider Norbert, wie man bei uns in Bayern sagt. Grüß Sie, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie kommen gerade aus Zürich. Jetzt genau. Habe ich geprobt. Ist gut gsi.
Es ist wirklich gut gesehen, ja. Wir haben dort geprobt für eine Gospel-Tournee, die ich jetzt dann ab Mitte November startete. Ich glaube, 17 Konzerte sind es und genau, da haben wir jetzt 2 Tage geprobt und das ist wirklich spannend für mich. Nachdem ich jetzt 15 Jahre nur meine eigenen Sachen gespielt habe, das jetzt wieder sowas zu machen, auch als Musiker mit anderen Projekten unterwegs zu sein, das macht großen Spaß.
Da passiert also viel. Halleluja, sage ich. Auf geht's.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg im Gespräch mit
Norbert Schneider, österreichischer Sänger und Songwriter.
Herr Schneider, das nicht nur seit gestern, sondern schon ganz, ganz lange. Viele Preise in Österreich gewonnen, unter anderem den Amadeus Award, der so der ehemalige deutsche Echo ist, falls ihn keiner kennt hier oder noch keiner. Aber Sie kennt man für eine so lange Musikkarriere hier in Bayern, finde ich, eigentlich zu wenig. Warum?
Naja, das hat sich irgendwie, wir haben es immer wieder probiert. Ich hatte auch witzigerweise 15 Jahre jetzt ein deutsches Management aus Stuttgart. Aber ich konnte in Deutschland nie wirklich Fuß fassen. Also es war nichts Nachhaltiges dabei. Ich bin schon immer wieder auf Konzerte gekommen, aber das waren so 2-3 Mal im Jahr. Und viel mehr hat sich dann nicht ergeben. Ich war viel in der Schweiz unterwegs, habe dort auch in Bands gespielt und dort hat es witzigerweise besser funktioniert die letzten Jahre. Aber jetzt geht es in Bayern. Seit letztes Jahr waren wir schon im Prinzregententheater. Und jetzt geht es irgendwie so langsam los, fühlt sich zumindest so an.
Ja, auf jeden Fall. Außerdem sind Sie hier heute zu Gast bei
Eben,
mir.
Und das, ich meine, das ist ja auch was, ne?
Wir haben ja besprochen, danach ist eh schon, also ich meine, Prinzregententheater ausverkauft mehrfach, ne?
Wurde mir gesagt, ich muss jetzt liefern, sonst ist meine Karriere vorbei.
Absolut. Überhaupt kein Druck. Was mich beim ersten Lesen in der ganzen Vorbereitung sofort hier mitgenommen hat, 60 Gitarren. Ist das so ein Angeberding oder haben Sie wirklich 60 Gitarren?
Na, ich wurde da im Vorgespräch gefragt dazu und es ist so, dass sicher 20 bis 25 Gitarren davon gar nicht spielbereit wären. Die sind einfach im Dachboden und sind so Baustellen, die sich halt so angesammelt haben, aber wegschmeißen oder irgendwie hergeben, tut man es dann auch nicht. Und so, ich mache es halt schon seit meiner Jugend und dadurch sammelt sich halt dann irgendwann wahnsinnig viel an.
Also am Dachboden, ich hatte nämlich schon, Ihr Studio möchte ich gern sehen mit 60 Gitarren. Das ist.
Naja, da unten sind schon auch so 20 werden schon unten stehen, aber der Rest ist halt so auf die Wohnung und Dachboden irgendwie verstreut.
Sehr gut, besser als Autotuning, da kann man auch mal Gitarren sammeln. Irgendein Hobby zu seinem Beruf braucht man. Was ganz besonders ist an Ihrer Karriere, Sie haben sehr lange auf Englisch gesungen und 2013 war dann irgendwann wohl so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt geht's in den Dialekt, also jetzt Sie singen im Dialekt, im Österreichischen. Warum?
Ja, das war so, also musikalisch bin ich sozialisiert durch afroamerikanische Musik, möchte ich mal sagen. Also ursprünglich war es Bluesmusik und dann bin ich so immer weiter da rein gekippt in das Feld und habe dann so Jazz, Swing kennengelernt, Funk bis zu Hip-Hop bin ich da eigentlich breit aufgestellt und immer sehr interessiert gewesen. Und habe eigentlich auch nicht so diese klassischen Austropop-Helden, die es halt bei uns so gibt aus den 80er Jahren. Das war nie so meins. Ich habe das nie so gehört. Seit der Jugend habe ich mich immer nur mit englischsprachiger Musik eigentlich beschäftigt. Und dadurch war es klar, dass ich das auch für mich dann irgendwie so probiere. Und ich spreche auch ganz gut Englisch, bin kein Native Speaker. Aber das,
aber woher kennen Sie so gut Englisch?
Naja, eigentlich durch die Musik auch. Also ich habe die Schule abgebrochen, ich war kein sonderlich guter Schüler. Aber durch die Songs, die man sich halt selbst beibringt. Und ich hatte auch das Glück, dass ich in der Jugend mit vielen Amerikanern schon zusammenspielen durfte. Das waren so nicht die erste Generation Bluesmusiker, aber die zweite Generation. Die waren damals so 70, 80-jährige schwarze Typen, die nach Europa gekommen sind, die eigene Band nicht mitnehmen wollten aus den Staaten, auch aus finanziellen Gründen. Und die haben dann auf europäische Musiker zurückgegriffen. Und da habe ich das Glück gehabt, sehr früh in so einer Band zu sein, die begleiten zu dürfen. Und da lernt man natürlich ja, das Straßenenglisch, sage ich einmal.
Ich finde es ja ganz interessant, weil Blues empfinde ich jetzt nicht als Teenager-Musik. Und Sie haben ja ganz früh da angefangen, als Sie 17-Jährige in den Bands zu spielen, eben Blues zu hören und zu spielen. Ist das nicht alt?
Ja, das war schon so. Also das habe ich mit meinen Kumpels irgendwie nicht teilen können, den Geschmack, den Musikgeschmack. Aber irgendwann bin ich da drüber gestolpert über eine CD aus der Plattensammlung meiner Schwester. Keine Ahnung, wie die zu der CD gekommen ist. Das war Eric Clapton CD, weil der hat ja verschiedene Sachen aufgenommen. Also war ein sehr bluesiges Album von ihm. Und irgendwie so beim ersten Anhören, und damals war es ja so, diese eine CD, die man gehabt hat, die hat man tagelang gehört und es war nicht so viel Musik permanent verfügbar. Und irgendwie so beim ersten Anhören hat es mir nicht so gefallen, aber irgendwann habe ich da irgendwann einen Geschmack, einen Gefallen dran gefunden und habe das dann obsessiv, also wirklich tagelang durchgehört und habe dann so weiter geforscht, was da alles gibt. Es war natürlich auch noch alles Vorzeiten von YouTube und ich komme aus einer relativ kleinen Gemeinde, also wir waren nur 1000 Einwohner sind dort und es war nicht so leicht, an diese Musik zu kommen. Und also so ist es dann irgendwie gewachsen. Ausschlaggebend, warum ich dann zu meiner oder zur Wiener Sprache gewechselt bin, war eigentlich ein längerer Aufenthalt in Stuttgart. Und so habe ich dort einen Monat lang Vorgruppe gespielt für eine schwäbische Kabarettgruppe, die Kleine Tierschau heißen die. Mhm. Die gibt es seit den 70er Jahren, die haben sich dann wieder zusammengetan und haben so ein Revival da gemacht. Und das war am Marienplatz in Stuttgart, haben die ein Zirkuszelt gemietet und haben einen Monat dort jeden Tag Vorstellungen gespielt. Und mein Management war ja auch aus Stuttgart. Und dadurch habe ich dort solo immer für die eröffnet. Halt,
aber Monat damals lang. Auch auf Englisch.
Auf Englisch, genau. Und dort sind wir so zusammengestanden. Und wie es halt im Ausland, vor allem in Deutschland und der Schweiz oft ist, da liebt man den Wiener Dialekt. In Rest Österreich ist der verhasst. Aber sobald man über die Grenze kommt, sagen alle, romantisch. Der Wiener Schmäh und so. Und genau, also wir lieben die Sprache. So, kannst du uns nicht ein echtes Wiener Lied einmal singen? Und mir ist in dem Moment dort kein Song, kein Lied eingefallen, das ich in Wiener Sprache singen hätte können. Und es war mir so unangenehm und peinlich, dass ich dort meinen ersten Song geschrieben habe in Stuttgart.
Wirklich? Ja. Aber wie hat Ihr Publikum dann darauf reagiert? Ich meine, Sie hatten ja da schon eine Fanbase und dann auf einmal, ich meine, so ein Sprachwechsel, das bedeutet viel.
Absolut. Also ein paar Jahre davor habe ich mal so einen Bandwettbewerb von Ö3, heißt das, also dieser kennt man glaube ich hier auch, wahrscheinlich der größte Musiksender halt so in Österreich. Und da war ein Wettbewerb und davor war ich ja auch schon 15 Jahre in der Musikbranche tätig, aber ich hatte überhaupt keine Berührung zu der Medienlandschaft, zu dem... Ja, es war sehr speziell, halt immer in dieser Blues-Gemeinschaft. Ich war schon in Europa unterwegs, aber immer nur in Blues-Kreisen oder in Jazz-Kreisen und hatte von dem Mainstream-Radio und so keine Ahnung. Und dann habe ich gelesen irgendwann, ja, es gibt einen Bandwettbewerb und man muss dort auch nicht hin, man braucht nur eine CD hinschicken, irgendeinen Song. Und bin dann wirklich ausgewählt worden, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das dann gewonnen. Und da habe ich zum ersten Mal schon verspürt, dass ganz viel der Blues-Fans, obwohl sie die Musikrichtung gar nicht geändert hat eigentlich, die ich gespielt habe, sind dann weggelaufen und also die haben gedacht, ja jetzt macht er dann seinen Pakt mit dem Teufel und da wollen wir nicht mehr dabei sein.
Sind alle in Stuttgart mittlerweile die ganzen
genau. Und da habe ich das schon so erlebt und wie ich dann gewechselt bin zur österreichischen Sprache, war es gar nicht so, dass die sind eigentlich geblieben und was ich nicht so am Schirm hatte, es ist ganz, ganz viel Publikum dann dazugekommen, weil davor waren es hauptsächlich Musikfans, die gekommen sind, Musikfreaks, und dann sind einfach auch Leute wegen den Texten gekommen. Das hatte ich davor natürlich nicht.
Wir hören das jetzt mal für alle, die es noch nicht kennen, aber jetzt gleich lieben lernen. Norbert Schneider mit Ollers muss vergehen.
Ich mag den Herbst nicht. Weil jeder Herbst erinnert mich ans Fortgehen. Alles muss vergehen. Ich fühl mich manchmal noch wie ein Bub, obwohl ich nicht so ausschaut. Alles muss vergehen. Den letzten Weg, den geht auch jeder ganz allein. Alles hat seine Zeit. Da sitz ich so gern drunter. Alles muss vergehen. Seine langen Asteln sind voller Leben, aber eins ist gewiss, dass auch die Ebbe nicht auf ewig ist.
letzten Weg, den geht er jeder ganz so an. Also zerzerrt im Leben und die hat meine Art. Ich glaub, ich hab's mal jetzt wieder mal erkennen lassen. Das hab ich schon seit 20 Jahren nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich reicht der Hocker, dann geht's mir besser. In letzten Weg, den geht er jeder ganz allein. Also zerzerrt im Leben und ich hab meine Art. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Alles, was mir an liegt in einem Moment. Komm, lass dich drücken, das ist ja eh was. In letzten Weg, den geht er jeder ganz allein. Also zerzerrt im Leben und ich hab meine Art.
Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Faiver Sonnenberg trifft
Norbert Schneider, Austropopper.
Und ich bin super froh, dass Sie jetzt hier sind, Herr Schneider, denn ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ein Austropopper ist. Was ist denn ein Austropopper?
Das weiß ich auch nicht. Und ich werde nicht in die Falle tappen, da mir selbst irgendeinen Stempel zu verpassen.
Ja, eh, ne?
Das muss ich auch nicht.
Nö, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Jetzt. Ja, genau. Sie müssen hier überhaupt nicht. Ne? Nee, ich dachte nur, vielleicht wissen Sie es, weil Sie kommen direkt aus Österreich und Sie mögen Popmusik. Ist man dann sofort, also wenn man als Künstler Pop im Dialekt macht, ist man dann Austropopper?
Anscheinend, ja.
Ja.
Und ich kann auch damit leben.
Ja.
Also, ich habe schon so viele Stempel aufgedrückt bekommen. Mir ist es eigentlich, solange ich meine Musik machen kann, die aus mir rauskommt, sollen die Leute dazu sagen, wie sie wollen. Ich kann gut mit Austropop leben. Kein Problem damit. Aber was das genau ist, keine Ahnung.
Gut, dann wissen wir es beide nicht, aber nennen Sie ab und zu so, wenn wir das wollen.
Ja, ich bin jetzt der Austropopper.
Genau, meine Damen und Herren, hier ist der Austropopper Norbert Schneider. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an, nämlich in Prottes. Mhm. Richtig, da sind Sie geboren, Niederösterreich, eine Gemeinde, Sie haben es vorhin schon gesagt, mit 1100 Einwohnern und Einwohnerinnen. Wie wächst man da auf?
Sehr behütet, ich habe ganz tolle Kindheit gehabt. Also wir sind 5 Kinder, großer Haushalt und sehr beschaulich, mit viel Natur, wobei man, wenn man so am Land aufwächst, oder bei mir war es zumindest, das nimmt man so als gegeben hin. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da sonderlich in der Natur draußen bin. Das ist einfach so. Und das ist eigentlich erst jetzt im Alter so, dass mir das, und jetzt wohne ich halt in Wien, schon seit 15 Jahren oder so, wo ich das wieder, wo man das abgeht, ein bisschen.
Prottes ist ja in der Nähe der Slowakei, also gleich an der Grenze, so wenn ich das richtig gesehen habe. Das war auch noch die Zeit des Eisernen Vorhangs. Haben Sie den Mauerfall damals mitbekommen? Hat Ihnen das irgendwas bedeutet als Jugendlicher?
Das habe ich schon mitbekommen, aber ich habe es nicht damit verbunden, was das jetzt für uns auch unmittelbar heißt, eigentlich zu Beginn. Das war überhaupt ganz komisch in meiner Kindheit. Das war für uns so, also ich glaube, es sind 6 oder 7 Kilometer bis zur Grenze. Das war so, als ob die Welt dort aufhören würde für uns. Das war vorbei dann irgendwie. Man hat sich immer eher Richtung Wien natürlich orientiert. Und ich habe es dann schon insofern mitbekommen, weil die Eltern auch Bekannte gehabt haben aus der Slowakei, die wir dann besucht haben. Ich glaube, ein Jahr später, nachdem die Mauer gefallen ist.
Sie waren also 10 beim Mauerfall oder 9,
so in,
rum, ne?
Ja, 10. 10, ja. Mhm. Und dann sind wir da schon immer wieder rübergefahren und dann hat sich schon was ergeben, aber davor war das kein Thema für uns. Ich habe das überhaupt nicht am Schirm gehabt, dass da ein anderes Land überhaupt ist in 6 Kilometern. Es ist ganz eigen, kann man sich nicht mehr vorstellen heutzutage.
Zum Glück, zum Glück.
Ja.
Ihre Eltern, von denen Sie gerade schon erzählt haben, die auch Freunde dort in der Slowakei hatten, wie waren die? Haben die Sie kreativ inspiriert? Sind die künstlerisch veranlagt gewesen?
Eigentlich gar nicht, die Eltern, aber sie waren sehr tolerante Menschen. Und wir Kinder, wir haben alle komplett unterschiedliche Berufe jetzt.
Welche?
Also der Älteste ist Biochemiker, dann kommt ein Physiotherapeut, der für das österreichische Nationalteam, für das U21-Team der Physiotherapeut ist, fürs Fußballteam. Dann komme ich, bin so das Sandwich-Kind und habe 2 jüngere Schwestern dann noch. Die jüngere ist bei Hewlett-Packard, so einer Computerfirma, und die jüngste ist Hebamme. Also ganz also unterschiedlich,
alles
dabei. Aber die Eltern, das war ihnen selbst das Kind, die wollten beide Musikinstrumente lernen. Es war ihnen aber aus finanziellen Gründen nicht möglich, dass sie das machen. Und das wollten sie ihren Kindern ermöglichen. Und jeder von uns hat ein Musikinstrument erlernt. Und ich habe mir die Geige ausgesucht als Kind. Da gab es damals...
absolut. Das Schlimmste für Eltern.
Die sind durch die Hölle gegangen, wirklich. Das war Wahnsinn, die ersten 2 Jahre, unglaublich.
Ja.
Also das haben wir ausgesucht, da gab es damals so eine Fernsehserie im österreichischen Fernsehen, Oliver Maas, der Junge mit der Teufelsgeige, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber der Bub hat Oliver Maas geheißen.
Ja, war bei uns auch absoluter Highlight, Fernsehhighlight. Weiß nicht, sogar so eine Weihnachtsserie, die dann immer nur Weihnachten kam, irgendwie so ein Ding,
ja.
Ne?
Ja, Hans Klarin hat auf jeden Fall mitgespielt, weiß ich noch. Ja, und auf diese Serie hinauf, da war ich glühender Fan, habe ich mir auch die Geige eingebildet und die haben es mir dann geschenkt zur Kommunion. Und dann habe ich in kürzester Zeit diese Titelmelodie von diesem Oliver Maas nachspielen können nach Gehör. Und da sind sie dann so das erste Mal stutzig geworden. Die Eltern haben sich gedacht, aha, was ist mit dem, wie geht das? Also sie hatten ja keine Berührung gehabt mit Musikern. Sie dachten, okay, naja, der hat wahrscheinlich wirklich irgendwie Talent oder so. Und haben wir dann einen super Geigenlehrer gecheckt, der aber autodidaktisch, also wirklich eine absolute Nullnummer war. Es war fürchterlich. Also der erste nicht, der war sehr nett, aber der wollte mir was Gutes tun und hat mich zu einem besseren Lehrer geschickt und der hat also wirklich mit dem Zeigestab noch ins Kreuz reinkaut und so, wenn ich irgendwie Buckler da gestanden bin. Also wirklich noch so ganz alte Methoden.
Und das hat Sie nicht dazu gebracht, aufzuhören?
Doch, doch. Also doch. Ich habe dann mit 13, bin ich lang durchgehalten.
Ja.
Aber mit 13 habe ich dann das Handtuch geworfen, habe den Geigenkoffer, der hat jeden Umzug mitgemacht, den habe ich noch immer und habe sie nie wieder ausgepackt. Keine Ahnung, was da drin, ob da noch Saiten dran sind an der Geige, weiß ich nicht. Aber ich habe es nie wieder ausgepackt.
Und wie kam es dann zur Gitarre?
Naja, so mit 13 war auch die Geige schrecklich uncool und so. Und,
waren Sie ein cooler Jugendlicher in Protes?
Ich selbst habe mich schon so gefühlt.
Was zeichnete Sie da aus für Ihr Selbstbild? Was hat Ihnen widergespiegelt, dass Sie annähernd
naja,
cool sind?
Generell, also die Hybris, die man so als, oder die ich als Jugendlicher da gehabt habe, das war also wirklich unglaublich und das war sicher schwer mitzukommen für die anderen. Aber es hat mir das auch ermöglicht und ist auch gut so. Ich hätte es wahrscheinlich auch sonst an meiner Karriere nicht so gestartet. Ich habe die Schule abgebrochen mit 17 und war sofort hauptberuflich Musiker.
Okay, ganz kurz, bevor wir zur hauptberuflichen Musiker-Dasein kommen, hauptberuflichen Musiker-Dasein. Was haben Ihre Eltern gesagt, wenn Sie mit 17 die Schule abbrechen? Das heißt, was war das? War das vor der Matura oder wo standen Sie da?
Vor der Matura. Also ich habe 4 Jahre Gymnasium gemacht und danach bin ich in die Kindergarten, also ich wäre Kindergärtner eigentlich geworden. Das habe ich mir ausgesucht und bin dort in die Kindergartenschule gegangen und habe dort nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren das Handtuch geworfen.
Das ist ja kurz vor Ende dann aber auch noch.
Ja,
oder?
Eigentlich schon, aber... Das war klar für mich. Es gab dort so eine 25-Jahr-Feier von der Schule, wo der Gitarrenlehrer, den ich damals hatte, damit beauftragt war, eine Band zusammenzustellen. Und der hat das gemacht und wir haben dort, ich habe mir die Songs aussuchen dürfen, wir haben dort 2 Songs der Red Hot Chili Peppers dann gespielt, vor dem Direktor und dem ganzen Schulwesen und den Eltern von den Kids halt. Und nach dem Auftritt wusste ich, was ich mit meinem Leben eigentlich machen wollte. Wirklich, es war wie eine Eingebung, es war ganz klar und ich habe ein paar Wochen später die Schule hingeschmissen.
Also war der Applaus auch richtig groß anscheinend.
Der Applaus war gar nicht so groß, es waren eher so offene Münder. Also es war gar nicht so gern gesehen dort, es war wild und hat gar nicht so hingepasst. Aber es hat das auf der Bühne zu stehen, mit anderen Musikern gemeinsam da was zu schaffen, das hat mich überwältigt und ich habe gewusst, wie es weitergeht.
Sehr schön. Bei mir im Studio hier bei 1:1 der Talk der Singer, Songwriter und Gitarrist Norbert Schneider. Vinyl, ja, Vinyl sammeln. Das ist, ja, ich sehe, Sie sollten die Augen sehen. Das ist eine große Leidenschaft, richtig, die aber erst relativ spät richtig losgegangen ist.
Absolut. Also ich habe, das ist ja als Musiker echt peinlich, aber ich kann ja da offen sprechen. Ich bin ja im Ausland, da kennt mich eh keiner.
Noch nicht. Die haben ja gesagt, wir machen Sie berühmt.
Na, ich hatte nie so eine eigene Musikanlage, bis eigentlich zur Corona-Zeit. Ich habe mir das Ganze, also ich habe ja auch von Platten und so mir die ganze Musik beigebracht, runtergehört. Das habe ich immer vom Laptop und so gemacht und vom Computer. Ich hatte nie eine ordentliche Musikanlage. Und dann in der Corona-Zeit ist das so ausgebrochen und ich bin noch immer damit beschäftigt, mir meine Lieblingsmusik auf Vinyl einfach nachzukaufen.
Das ist das Allerschönste.
Ja, absolut.
Das macht richtig Spaß, ne?
Ja, ich muss mich das selbst austricksen, weil ich habe mich dann selbst ertappt, wie ich einfach vorm Fernseher sitze, der Laptop auf der Schoß, Musik läuft auch noch immer und das Handy läutet vielleicht auch noch. Also ich bin mir vorgekommen, also es ist verrückt, ja, ne? Und ich genieße das jetzt, einfach das Haptische erstens an der Platte und dann natürlich auch den Weg dorthin zu gehen nach einer knappen halben Stunde und die Seite zu wechseln. Man hört viel bewusster und ich schätze das wirklich sehr.
Ich warte auf den Instagram-Account Entschleunigen mit Norbert Schneider beim Vinyl hören. Irgendwie sowas machen wir. Bei Ihnen wurde es jetzt aber wild. Wir sind praktisch aus Protest raus. Sie haben die Schule abgebrochen, wahrscheinlich zum Unleidwesen Ihrer Eltern.
Absolut. Aber also die haben sich zu dem Zeitpunkt gerade getrennt und waren halt so mit sich selbst beschäftigt. Sonst wäre das, wenn das Familienkonstrukt normal weitergelaufen wäre, wäre das auch nicht möglich gewesen. Aber das habe ich gesehen und schamlos ausgenutzt.
Also Sie sind einer der wenigen, der strahlt, wenn er von der Trennung seiner Eltern erzählt.
Naja, also so möchte ich es auch, aber ja, insofern.
Es kam Ihnen nicht ungelegen.
Ja, es wäre sicher anders gelaufen.
Und es ging direkt nach Wien und da wurde es dann wild, ne? Da würde ich mal nachfragen gerne. Dann ging es gleich in die Jazzclub- oder Bluesclub-Szene.
Ja, genau, das gab es damals noch. Es gibt mittlerweile alles nicht mehr so in Wien, ist nicht mehr vorhanden. Aber da gab es wirklich relativ große Lokale. Das Papastapas hat das eine geheißen, am Schwarzenbergplatz in Wien. Und das andere war das Bluesman. Wo wirklich so, also ich habe selbst nur mehr die Ausläufer davon mitbekommen. Ich bin so Ende der 90er dann so dazugestoßen oder Mitte 90. Aber in den 80er Jahren war so ein richtiges Blues- und Boogie-Revival in Wien. Und da war es wirklich so, dass am Dienstagabend Solo-Boogie-Pianist spielt dort am Dienstag im Papas Tapas und es sind einfach 300 Leute dort. Das ist unvorstellbar heutzutage, die auch alle Eintritt zahlen und wirklich wegen dem dorthin kommen, wegen der Musik. Und das war natürlich toll, da so eine Szene vorzufinden von jungen Musikern, Profis, wo man halt wirklich aus nächster Nähe die Sachen abschauen kann. Und wie das halt ist als 17-, 18-Jähriger, wenn man da noch ein bisschen Talent auch mitbringt, das saugt man auf wie ein Schwamm und es geht derartig schnell natürlich. Und das war aber eine sehr wilde Szene damals dort. Also da ist wirklich zur Sache gegangen. Da waren bunt gemischt, also von Künstlern, Zuhälter, so eben aus dem Milieu viele Leute, Prostituierte. Das war für mich als Landei wahnsinnig spannend. Da als 18-Jähriger, das kannte ich alles nur aus Filmen. Und das habe ich richtig aufgesogen dort. Und also da gab es Szenen, das kann man natürlich das meiste nicht erzählen hier, aber Wahnsinn. Ich bin einmal in das kann man vielleicht erzählen. Es war neben dem Papas Tapas, hat sich dann so ein kleines Pub noch angesiedelt. Nur für 50 Leute, auch ein Bluespub, Louisiana Bluespub, das gibt es bis heute. Das ist auch nach wie vor voll, aber so klein, so ist die Blues-Szene geschrumpft. Also das sind 50 Leute, die jetzt so kommen im Schnitt. Auf jeden Fall sitze ich da irgendwann drin, kommt ein so ein Verbrechertyp halt irgendwie rein und mit so einem Sackerl, sagt man in Wien, wie so einer Tüte, sagt man glaube ich in Deutschland, und sagt, halt das für mich. Und ich sage, ja, okay. Und dann schaue ich rein, ist einfach ein Revolver drin. Und ich bin brav dort gesessen, habe gewartet die halbe Stunde, habe ihn wieder abgegeben, wie er wieder gekommen ist.
Wirklich? Er hat ihn gegeben und dann wieder mitgenommen?
Ja.
Okay. Genau. Also so ungefähr kann man sich die Szene damals vorspielen.
Ja, ja.
Zwei Nachfragen. Die erste ist, Sie hatten ja auch gleich eine ganz heiße Liebschaft mit der Clubbesitzerin, ne?
Genau, aus dem Papas Tapas, die Pächterin, die Elfi.
Es klingt wirklich alles wie ein Film.
Was ja, es ist schon wirklich Elfi. Filmreif teilweise. Genau. Und die Elfi hat mich dann so ja, sozusagen aufgenommen, mehr oder weniger. Die war ja auch, ich glaube, 22 Jahre älter oder so als ich.
Wie lange war sie jetzt haben?
5 Jahre.
Oh.
Und hat mich da so eingeführt in die, also nicht nur in die Musikszene, aber so ja, in
was man halt so lernen kann.
Genau, was man lernen
will. Wenn man
will,
in die Stadt so. Kommt und die Elfi trifft, ne, lernt man bestimmt einiges. Aber sie sind ja dann relativ schnell auf die Bühne auch. Ne? Also ich finde, das ist, kann man ja so lustig sagen, mit 18 oder 17, 18 dahin, aber sie sind direkt, auf, was hat ihnen den Mut gegeben? Also ich kenne das vom Jazz natürlich, dass die Leute zum Jam hochgehen, aber...
Gar nicht, den habe ich nicht selbst gehabt, den Mut. Ich war sicher ein halbes Jahr dort, ohne irgendwem zu sagen, dass ich selbst Musiker bin. Das hätte ich mir nicht getraut. Und dann hat es ein Freund, mit dem ich da jede Woche hingepilgert bin, der auch aus der Ortschaft kommt, aus der ich bin, der hat mich dort ohne mein Wissen angemeldet bei der Session. Und dann hat es irgendwann geheißen, ja, da gibt es den Norbert Schneider jetzt, der soll auf die Bühne kommen. Ich bin tausend Tode gestorben.
Aber hatten Sie die Gitarre zufällig dabei?
Nein, aber das sind so viele Gitarren dort anwesend.
Ja. Und wie lief es dann beim ersten Mal?
Fürchterlich für mich. Also ich wollte im Erdboden versinken dort. Das war sicher nicht gut. Also, aber ich bin froh, dass damals auch YouTube und so nicht gegeben hätte. Sonst wäre es nicht so schnell gelaufen mit der Musikerkarriere, glaube ich.
Würde man heute noch sehen. Ja. Der erste Auftritt. Aber vielleicht wäre der dann charmant. Aber Sie sind, da haben Sie ja gerade vorhin erzählt, dann relativ schnell eben mit Bluesgrößen auch richtig auf Tour gegangen.
Mhm.
Wie spielt man mit denen dann zusammen und die sagen, komm Norbert, super Typ, wir brauchen Gitarristen?
Naja, das war dann so, der hat mich darauf gestoßen quasi auf die Bühne und dann war es klar, ich bin Musiker und habe halt dann einfach bei jeder Session, es war immer montags im Papas Tapas die Session und mittwochs in den Bluesman.
Mhm.
Und ich habe halt dort innerhalb von einem Jahr derartig viel dazugelernt und das alles aufgesaugt, dass die Elfi, die ja das auch ein bisschen inne hatte, es war die Hausband von den Papas Tapas. Mhm. Das war die Band, die die Leute dann benutzt haben, um mit denen auf Tour zu gehen.
Ja.
Und ich war halt dann auch in Deutschland viel unterwegs halt mit diesen Größen. Und das war eigentlich auch der Elfi zu verdanken, dass ich da so schnell in diese Band da gekommen bin. Und es waren ganz tolle Erlebnisse, die ich da hatte. Und da habe ich natürlich auch Dinge gelernt, die du sicher in keiner Schule lernen kannst von diesen alten Bluesmusikern.
Und die Eltern waren die Fans dann? Also sind die Fans geworden? Sind die
ja
dann weggezogen?
Das ist sich noch ausgegangen, sind ja beide leider schon verstorben. Aber da hat es einen Moment gegeben bei meiner Mutter, als der Arzt aus der nächstgelegenen Ortschaft, die ein bisschen größer ist als Brottes, auf meine Konzerte gekommen ist und ihr gesagt hat, dass ihr Sohn wirklich was drauf hat. Das war so bei ihr der Punkt, wie das dann umgeschwappt ist. Und dann ist das ins Extreme ausgeartet, ins Gegenteil. Also die hat die Leute richtig genötigt. Sie hat ja ein eigenes Lokal auch gehabt, meine Mutter. Und die hat die Leute dort wirklich festgenagelt, genötigt, meine Platten zu kaufen, zu hören. Also die war da super Fan dann.
Sind wir froh, dass Merch da noch nicht so groß war. Ich sehe schon, jeder in dieser Kneipe wäre dann damit da gesessen. Und das sind ja auch große Bands, mit denen sie dann unterwegs waren. Ich meine, sie haben mit Pink gespielt, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. One Republic, stimmt das? Simply Red, BB King, da waren sie überall in der Band mit drin.
Nein, das waren alles Vorgruppen.
Ach so, die waren ihre Vorgruppen.
Ja, schön wär's, ne? Ja, genau. Nein, also das war aber dann Jahre später, das war erst, als ich diesen Ö3 Soundcheck gewonnen habe, kamen diese Sachen, diese Anfragen für diese ganzen Pop-Bands halt dazu. Und war aber ganz toll, da auch reinschnuppern zu dürfen, so einmal in der Wiener Stadthalle als Vorgruppe zu spielen und wirklich auf großen Bühnen. Also da waren super Erlebnisse dabei. Mein Highlight ist wahrscheinlich der BB King, weil ich bin halt mit Blues und so groß geworden. Es war halt ein richtiger Held von mir. Und es war im Wiener Konzerthaus. Ich habe das Solo eröffnet für ihn. Und ich habe ihn dann kennenlernen dürfen. Und er hat mir Autogramm gegeben, Fotos haben wir gemacht. Also das war schon ein richtiger Highlight, ja.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2.
Norbert Schneider, alles Paletti.
So heißt dein letztes Album und es ist eben nicht immer alles Paletti, denn auf diesem Album verarbeiten sie eine große Krise oder sagen wir eher zwei Krisen, denn ihre beiden Eltern, also ihre Eltern sind innerhalb kurzer Zeit verstorben. Überraschend, einer zumindest. Konnten sie das wirklich verarbeiten direkt danach oder hat das lange Zeit gebraucht?
Das hat lange Zeit gedauert und ich bin, glaube ich, also dauert wahrscheinlich ein Leben lang, dass man mit dem dann zu tun hat. Bei mir war es so, dass es die ersten Jahre so ein Schreibblockade, oder ich habe es mir nicht mehr getraut, Songs zu schreiben, weil ich wusste, dass das rauskommen wird und dass ich dann nochmal durch muss halt durch das. Und es hat Jahre gedauert, wo ich keine Lieder geschrieben habe.
Ja, das ist ja existenziell auch irrsinnig bedrohend dann, oder?
Ja, es war auch, das Management hat auch, die sind da auch, haben da auch mitgehen müssen und das war schon problematisch, ja, dass man da irgendwas die Zeit da überbrückt. Und
was haben Sie denn gemacht in der Zeit?
Naja, mir ist dann Gott sei Dank das Corona ganz gelegen gekommen. Das hat sich dann so eingeschlichen. Da waren zwei Jahre dazwischen, aber durch das ist es nicht so aufgefallen, glaube ich.
Hatten Sie Angst, dass es gar nicht mehr geht?
Dass es gar nicht mehr geht und ich war davor bekannt für meine unbeschwerten, leichten, immer so mit augenzwinkernden Texte. Und das konnte ich dann nicht mehr, das habe ich verloren in der Zeit. Ich glaube, dass ich es jetzt stückweise wiedergefunden habe, Gott sei Dank. Aber das war am Anfang, das hat sie nicht mehr richtig angespürt. Und anders konnte ich nicht texten. Das war halt mein Zugang zu dem Ganzen. Und also habe ich es einfach sein lassen. Und habe dann auch ein Instrumentalalbum aufgenommen in der Zeit. Da hat dann Corona schon begonnen und das habe ich dann in meinem Studio schon zu Hause aufgenommen. Und so hat man sich dann irgendwie drüber gerettet über die Zeit, ja.
Das ist ja auch Wahnsinn, weil ich finde, gerade auf dem Album Alles Paletti, wo sie den Tod ihrer Mutter, die ist an Krebs gestorben, verarbeiten, es ist schwer vom Text her, aber die Musik macht einen nicht traurig. Ich finde, das ist toll.
Das hoffe ich, dass es auch so ankommt, aber die meisten Leute bestätigen mir es auch, die es hören, dass es eben nicht runterzieht, weil ich bin halt so ein Typ, Musik muss immer irgendwas Aufbauendes auch mitschicken für mich. Und das heißt nicht, dass das oberflächlich oder an der Oberfläche nur dümpeln darf. Ganz im Gegenteil, das kann auch ganz tief graben. Aber letztendlich muss auch immer irgendeine positive Geschichte mitgeschickt werden. Und egal, ob das die Musik auslöst oder der Text auslöst, sowas muss dabei sein. Und das freut mich, wenn es so ankommt, dass das eben nicht nur runterzieht, weil es sind schon sehr schwere Themen natürlich.
Aber
und deshalb auch der Titel. Auf das ist der Titel auch gemünzt, dass die Musik eigentlich wieder Alles Paletti für mich gemacht hat und mich da rausgeholt hat, auch aus der Phase.
Ich finde es auch sehr mutig und sehr toll, dass Sie darüber geschrieben haben, eben über ja, die Krebskrankheit und auch die Zeit. 2 Jahre hat sie noch gelebt nach der Diagnose. Ich glaube, überraschende 2 Jahre waren das. Man hat ihr was anderes gesagt.
Ja, man hat ihr wirklich 2-3 Monate gegeben bei der Diagnose. Und sie ist dann auch zu mir gezogen. Das war mir sehr wichtig, dass sie eben da... Weil die erste Phase, das war natürlich eine schwere Depression, die sie da gehabt hat. Und sie war alleine zu dem Zeitpunkt, hat keinen Partner gehabt. Und da ist sie dann zu mir gezogen. Und das hat uns aber auch noch die Möglichkeit gegeben, uns nochmal anders auch kennenzulernen, muss ich sagen. Also das ist schon noch sehr innig.
Und konnten Sie viel spielen in der Zeit? Haben Sie viel gespielt?
Ja, eigentlich schon. Das Musikmachen, das war ihr auch sehr wichtig, dass ich das immer weiter treibe. Das ist mein Ding halt, die Musik. Und das war auch am Tag von ihrem Begräbnis, dann habe ich auch gespielt, aber das hätte sie auch so gewollt, bestimmt.
Die hat noch T-Shirts verkauft wahrscheinlich bestimmt, und CDs.
Ja. Und die Leute genötigt.
Ja, genau. Wenn ihr das jetzt nicht kauft, mein Lieber, hörst du mir auf. Haben Sie denn Ihre Mama dann in 2 Jahren auch gepflegt?
Meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt, es war nicht mehr da draußen, ich bin von Wien dann wieder rausgezogen, ein paar Kilometer, aber sehr nah von Wien, so eine Viertelstunde von Wien weg, und meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt auch in der gleichen Ortschaft gewohnt und das hat meine Schwester gemacht. Das wollte meine Mutter nicht und ich habe es mir auch nicht zugetraut, das ist eine andere Hausnummer dann nochmal. Mhm. Also das haben meine beiden Schwestern eigentlich erledigt, ja.
Weil ich vorhin sagte, ich freue mich so, dass Sie darüber schreiben. Das kann natürlich missverständlich wirken, aber ich finde, es gehört so zum Leben dazu und es wird so wenig darüber gesprochen und darüber gesungen und darüber geschrieben. Es ist furchtbar, aber es gehört halt dazu.
Es gehört dazu, ab einem gewissen Alter. Also ich bin ja froh, dass ich selbst so alt werden darf überhaupt, dass ich das erleben muss. Aber das ja, blüht uns allen und das gehört dazu zum Leben. Ja, das ist auch die Challenge, finde ich, am Älterwerden, dass man halt auch trotz alledem, obwohl so Schicksalsschläge und so dazukommen, auch die Unbeschwertheit irgendwie nicht verliert und es trotzdem noch weiter hochhält und frisch bleibt und interessiert bleibt und sich überraschen lässt und so.
Ja, mir hat mal jemand gesagt, der findet das ganz toll, weil wir können das aushalten. Das haben wir wahrscheinlich irgendwo mitbekommen bei der Geburt schon. Und sie mussten einiges aushalten, denn ein Jahr später ist auch ihr Vater verstorben. Hm. Völlig überraschend. Der hatte ein Aneurysma, oder?
Ja, das ist ein Gehirnschlag gehabt. Der war sehr mit den Hunden aktiv. Also der war Hunderichter bei so Hundeschauen.
Hatte er selber auch einen?
Ja, aber Hundezüchter. Also.
Ach, auch noch? Nicht nur Richter und Züchter?
Ja,
wie viele Hunde hatte ihr Vater?
Also... über die Jahre, Hunderte, also das war, weiß ich nicht, der hat schon angefangen vor meiner Geburt, der Hunde züchten. Bullterrier waren das immer und er war auch der Präsident vom österreichischen Bullterrier-Club.
Sie müssen ein Buch schreiben, wirklich. Ihr Vater war Präsident des österreichischen Bullterrier-Clubs. Ich meine, ich kaufe es jetzt schon, nur wenn das hinten draufsteht.
Und der war sehr weit gereist, also der wurde wirklich in der ganzen Welt eingeladen, so als Hunderichter.
Mhm.
Also das waren natürlich so Schönheitswettbewerbe für Hunde, nicht Hundekämpfe. Ja.
Ach so.
Weil die Bullterrier haben ja natürlich einen sehr schlechten Ruf,
ja.
Als so Kampfhunde und so. Aber ich bin Zeit meines Lebens also aufgewachsen, wir sind auf denen geritten, das waren Haushunde und es ist nie irgendetwas passiert. Ja. Aber er war hier eben auch auf einer Hundeschau in Regensburg, in Deutschland eben. Und da ist es passiert wirklich von, also das war nicht abzusehen, überhaupt nicht. Und
das hat sich natürlich nochmal zurückgeworfen, auch kreativ und allem, ne? Wenn man das ein Jahr nach dem Tod der Mutter, da ist man gerade wieder so stabiler.
Ja, das war schon ein herber Schlag. Und da ist er dann in Regensburg im Spital eben gelegen. Und wir sind dann wirklich die ganzen Geschwister auch hingefahren und waren dann dort eine Woche lang, hat es gedauert. Und er hat aber Gott sei Dank das aufgeschrieben gehabt, dass er quasi das nicht will, weil er hätte es überlebt, aber halt schwerst behindert. Und er hat seinen Vater selbst so erlebt, der hat die letzten Jahre, ist er nur mehr gelegen, konnte nicht mehr aufstehen, das wollte er selbst nicht. Und das war, da bin ich wahnsinnig froh drüber, weil ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte, dass ich da die Maschinen abdrehen lasse. Halt. Und, ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Faiwa-Sonnenberg trifft
Norbert Schneider auf Tour in Bayern.
Genau, und da sind Sie natürlich alle verpflichtet hinzugehen nach diesem Interview Nummer 3 Termine am 13.12. in Ingolstadt beim Dialektik-Festival, 31. Januar Kirchdorf bei Schubauers Tenne und am 5. April in Windisch-Eschenbach bei Schafferhof. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Service Break, Norbert Schneider, schön, dass Sie noch hier sind. Wir haben gerade schon über Alice Paletti gesprochen. Das ist jetzt natürlich, wir wissen, woher die Texte kommen, woher die Musik kommt, aber Sie haben es auch ganz besonders aufgenommen, nämlich alles One Take.
Genau. Bei mir im Studio, ich habe das Glück, von dem träumt jeder Musiker, im eigenen Haus, im Keller unten mir ein Studio eingerichtet zu haben, wirklich ein professionelles, und habe auch dort die letzten 3 Platten schon aufgenommen. Und jetzt hat sich auch seit, was weiß ich, 2-3 Jahren eine alte Studer-Bandmaschine dorthin gesellt, sage ich einmal, die ich von einem Freund als Leihgabe bekommen habe. So eine 8-Spur-Tonbandmaschine, um das einfacher zu erklären. Und wir haben das ganze Album wirklich mit diesen 8 Spuren. Also um es simpel zu erklären, es gibt nur 8 Mikrofone dann, mit denen man das aufnimmt, und so haben wir die ganze Platte. Also der Schlagzeuger hat dann auch nur ein Mikrofon über, weil es gibt auch 3 Sänger, und wir sind alle in diesem einen Raum gestanden. Das hatte ich davor so noch nie.
Und aber warum haben Sie sich dafür entschieden, es so zu machen?
Ich hätte das schon länger gern gewollt, aber ich habe mich musikalisch nicht bereit dazu gefühlt. Ich war nicht ready, um sowas wirklich umsetzen zu können. Und jetzt, ja, nach den Jahren, die ich es doch schon mache, fühle ich mich soweit. Auch live zu singen dann, also da muss einfach alles passen. Und auf der Tonbandmaschine ist es halt so, auch heutzutage im Studio mit Computer kannst du alles noch gerade rücken. Da ist nichts möglich. Wenn da wer schief singt, irgendwann einen Part in dem 5-Minuten-Song, dann musst du von vorne anfangen. Und das also bei den Musikern, die ich mir geholt habe, habe ich gewusst, dass die das drauf haben. Aber bei mir selbst ist was anderes.
Genau. Da waren sie nur auf sich sauer am Schluss, wenn es nicht geklappt hat. Genau. Also Wiederholung nicht möglich, weil auch teuer natürlich. Was sie aber in ihrem Leben wiederholen mussten, war derselbe Heiratsantrag für dieselbe Frau.
Ja, stimmt. Mit meiner Frau, genau. Also das war auch eine dramatische Geschichte eigentlich, die aber Gott sei Dank positiv ausgegangen ist. Meine Frau hatte, also als sie schwanger war, beim Laufen, beim Joggen im Park einen Herzstillstand und hatte das Glück, dass neben ihr eine Ärztin spazieren gegangen ist, die ihr zugeschaut hat dabei, wie sie umgefallen ist, und sofort mit der Reanimation halt begonnen hat. Und das war am Anfang halt sehr ungewiss, ob sie das überleben wird, ob das Kind überlebt. Und wurde ich auch gefragt, also soll man eher auf die Frau oder aufs Kind schauen?
Horror.
Und
Horror.
So, also das war wirklich. Und also das war eigentlich, muss ich sagen, noch viel essentieller als das mit meinen Eltern. Ich habe mir gedacht, da geht nichts mehr drüber, das, was ich mit meinen Eltern erlebt habe. Aber wenn das den Partner betrifft, war wirklich unglaublich die Zeit. Das war echt heftig. Aber es ist dann gut ausgegangen. Es ist dann draufgekommen, dass es so eine ganz seltene Herzerkrankung ist, die sie hat. Und dann haben sie einen Defi implantiert, der auch gute Dienste schon geleistet hat. Und seitdem haut es gut hin. Dem Kind ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Das gab es bis jetzt noch nicht eigentlich mit der Krankheit, dass wenn sowas passiert ist, dass ein Kind überlebt hat. Und deswegen wird meine Frau auch immer wieder so eingeladen, wenn sie auf Kongressen und so, und da spricht sie halt dort. Aber wie war die Frage eigentlich?
Der Heiratsantrag.
Genau, und dann liegt sie da im Spital. Und das war zur Zeit, da ist gerade ein Album rausgekommen. Genau diese Tage waren das, wo ein Album von mir rauskam. Und ich war halt voll in dieser Promo-Maschinerie halt drin und habe dann dort im Krankenhaus geschlafen und bin dann teilweise von dort zu den Interviews halt hingefahren. Und dann fragt mich bei Ö24, wirklich kein absolutes Qualitätsmedium, aber der fragt mich dort, der Interviewer, naja, und, bist du verheiratet? Und sage, na, aber wie lange bist du schon zusammen? Naja, schon ewig. Na, wieso seid ihr nicht verheiratet? Wieso hast du nie einen Heiratsantrag gemacht? Und ich denke mir, dort natürlich auch emotional so komplett aufgeladen zu der Situation, sage ich, du hast absolut recht, ich verstehe ja nicht warum. Bin dann zum Juwelier gefahren, habe einen Ring gekauft und bin ins Spital zurück und habe dort einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat sich wahnsinnig gefreut, es war super und schön und sie hat ja gesagt. Und dann musste ich wieder zu einem Termin, komme zurück ins Spital und sie hatte keine Ahnung mehr davon. Und
durch die Medikamente und alles?
Ja, sie war ja ein paar Tage im Koma und so und es hat gedauert, bis das alles wieder auf Grad war. Sie hatte noch so Gedächtnislücken halt und hatte keine Ahnung mehr, was diese Schatulle oder sowas das zu bedeuten hat dann neben ihr und so. Und ich musste das halt dann wiederholen, den Heiratsantrag. Ja. Ich habe aber eh die Ärzte davor gefragt, glaubt sie, ist das eine gute Idee? Und die haben gesagt, ja, na sicher, mach das. Aber es war noch ein bisschen zu verfrüht, ja.
Aber sie hat ja gesagt, auch beim zweiten Mal.
Sie hat beim zweiten Mal wieder ja gesagt. Ja.
Und du hast ja mit ihr auch noch was durchbrochen, ne? Denn deine Beziehungen zuvor, wie zum Beispiel auch mit der Elfie, hast du ja vorher erzählt, die waren alle immer nur genau 5 Jahre.
Ganz seltsam. Jede Beziehung, die ich hatte, hat immer ganz genau 5 Jahre gedauert. Egal, ob es ich beendet habe oder die Frauen. Es war immer nach 5 Jahren Schluss und irgendwann dachte ich schon, okay, bei mir ist das so, ich bin der Typ, irgendwann verliert man das Interesse oder was weiß ich. Aber also ich bin jetzt seit 14 Jahren mit meiner Frau zusammen,
Man
weiß es ja nie, aber das könnte auch wirklich noch sehr lange so weitergehen. Ja,
ja, viele Fünfer, immer nach einem Fünfer-Abschlag. geschafft, wir haben es geschafft. Und ihr habt ja ein Kind zusammen und bist du ihm schon peinlich? So alt ist es noch nicht, ne?
Also, nein, Gott sei Dank, da sind wir noch weit entfernt. Ich musste jetzt vor kurzem zum ersten Mal, ich habe das immer abgewandt im Kindergarten, so dass ich Musiker bin, das habe ich nicht so auf die große Glocke gehängt, aber jetzt ist es dann doch durchgesickert, weil die Kindergärtnerin bei einem Konzert war. Dann haben sie mir gefragt, ob ich für die Kirche Erntedankfest, jetzt die musikalische Begleitung machen kann. Ob ich da nicht 2 Stücke mitspielen kann. Aus den 2 Stücken sind dann 9 geworden.
Weil
dann,
alle mehr wollten? Oder?
Sie wollten mich einfach catchen mit den 2. Bei 9 hätte ich vielleicht Nein gesagt. Und dann auf einmal bin ich da drin gestanden. Und es war letztendlich eine schöne Erfahrung, wieder mal so geerdet zu werden. Weil da waren 4 Kindergärten zusammengefasst. Also es waren wirklich mehr als 100 Kinder dann, die mitgesungen haben. Und die musikalische Leiterin von dem Ganzen, die war von einem anderen Kindergarten, die kannte mich nicht. Und die war richtig schroff. Es waren dann noch 2 Leute, die auch ein Vater von einem Kind, die auch mitgespielt haben. Und die war richtig schroff zu uns. Also wirklich, das war zu schnell. Oder das war das falsche Vater unser. So wir während der Kirche. So, und das kenne ich ja nicht mehr. Normalerweise, wenn ich hinkomme, sind alle nett und alle freuen sich, dass ich komme. Es war schön für die Erdung, richtig gut.
Das ist sehr gut. Du bist also bestens aufs bayerische Publikum vorbereitet. Man darf dir immerhin noch Tipps gemacht, das hätte ich gern gesehen. Wie schön, Norbert. Sagen Sie, was erwartet uns, wenn wir Ihre Konzerte nächstes Jahr anschauen oder dieses Jahr im Dezember noch?
Der Fokus ist auf jeden Fall am neuen Album. Das ist noch immer neu für mich, so lange ist es neu, bis das nächste Album kommt.
Richtig gemacht.
Genau. Aber es haben sich natürlich auch schon einige Songs, die so entwickelt, das sind so Dauerbrenner. Also ich möchte nicht von Hits sprechen.
Ja, aber sprechen wir von Hits.
Ich habe schon einige Hitte. Und die haben natürlich auch den Platz. Und also ich komme mit 2 Sängern und das habe ich jetzt seit diesem Album, ist das neu für mich. Und das ist schon eine spezielle Stimmung, die sich dadurch natürlich ergibt mit den beiden Background-Sängern. Das sind auch keine klassischen Background-Sänger, die sind fast so von der Lautstärke bei mir oben. Das ist oft auch wirklich so ein Satzgesang. Und das sind ganz, ganz tolle Sänger, die ich da verpflichten konnte, also wo ich auch nicht wusste, ob die da überhaupt mitmachen wollen. Und das gibt mir richtig einen Kick, einfach zu singen, gemeinsam zu singen. Das macht auch was mit mir. So in einem Raum zu stehen und gemeinsam zu singen, das ist eine spezielle Kraft, die da entsteht, die ich davor gar nicht so wusste, dass das gibt irgendwie.
Wir holen uns diese Energie und diese Kraft auf jeden Fall ab auf Ihren Konzerten. Sie sind ab jetzt berühmt. Und Ihnen noch ein Tipp zu Hause. In unserer ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere interessante Podcasts zum Nachhören. Zum Beispiel Klassik für Klugscheißer. Die Hosts Lauri und Uli legen hier gerne gut recherchierte Fakten auf den Tisch über Klassik und alle anderen Arten von Musik. Vielleicht dann auch über Ihre, Herr Schneider. Warten wir mal auf die nächste Folge ab. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kommen Sie gut heim nach Wien. Wir sehen Sie in Bayern wieder auf der Bühne. Und ja, auf bald.
Auf bald. Herzlichen Dank fürs Gespräch.